Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heinrich Mann, sein 150. Geburtstag steht bevor. Aus diesem Anlass schauen wir auf den Untertan und die zeitlose Relevanz dieses satirischen Romans. Und wir stellen Ihnen das aktuelle Buch der türkischen Autorin Elif Shafak vor. Hört einander zu.
Wenn Diederich vom Märchenbuch dem geliebten Märchenbuch aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst. Oder an der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her. Fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater. Und obendrein sollte man ihn lieben. Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis Herr Hässling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm.
Ein Ausschnitt aus Der Untertan, Heinrich Manns Roman, fertiggestellt 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, zunächst in Ausschnitten in Zeitschriften veröffentlicht, komplett und in größerer Auflage verlegt, dann 1918. In diesem März steht der 150. Geburtstag von Heinrich Mann an. Und zu diesem Jubiläum erscheinen einige Sonderausgaben des Untertan. Eine davon möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Sie ist bei Reclam erschienen, basiert auf der von Mann autorisierten Fassung von 1918, herausgegeben von Werner Bellmann, ergänzt um Illustrationen von Arne Jüsch. Und das Nachwort hat Andrea Bartel geschrieben. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Bamberg und Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft sowie Mitherausgeberin des Heinrich-Mann-Handbuchs. Und mit ihr habe ich vor der Sendung über das Jubiläumsjahr, aber vor allem über die heutige Relevanz des Untertans gesprochen. Frau Bartel, wenn man das Buch heute nochmal liest, ist ja eines gleich zur ersten Lektüre: die Abscheu, die der Protagonist weckt, Diederich Hässling, der verwöhnte Fabrikantensohn, der einerseits der Mitläufer ist, ohne Rückgrat, der Untertan, andererseits ein Choleriker, ein Lebemann, Egoist und Tyrann. Ein ganz schwacher Charakter, der seine eigene Bedeutung ganz wesentlich aus nationalistischem Gedankengut zieht, der exemplarisch steht für eine Haltung, die historisch in die Katastrophe geführt hat. Beim früheren Lesen glaubte man ja, diese Gefahr dieses Gedankengutes überwunden. Jetzt ist sie wieder präsent. Was denken Sie, ist der Untertan heute aktueller als noch vor 30 Jahren?
Auf jeden Fall. Man könnte auf den ersten Blick ja meinen, das sei nur ein historischer Roman über das Kaiserreich. Also schon Heinrich Mann hat gleich erkannt, dass dieser Typus langlebiger ist, als man glauben möchte. Also er hat dann später den Faschisten auch in seinem Diederich Hässling erkannt. Aber auch heute ist Diederich Hässling aktueller denn je. Er lebt mehr denn je. Man könnte sagen, heute vermittelt er vielleicht geschäftstüchtig FFP2-Masken gegen Provision. Er legt in der New Economy an. Er buckelt sich auch heute noch in politischen Parteien nach oben oder lässt sich von Influencern allerlei Wahn und Meinungen empfehlen, weil er selber so identitätslos ist. Also ich denke, Diederich Hässling lebt heute und deswegen ist der Roman so aktuell.
Ja, das ist ja auch das Erstaunliche, dass dieser Typus, der Untertan, das ist sprichwörtlich geworden und auch über 100 Jahre geblieben. Nach oben buckeln, nach unten treten. Das ist natürlich auch im Kaiserreich sehr verständlich, wieso ein Typus entsteht. Aber in einer liberalen Demokratie, in einer aufgeklärten Gesellschaft, sollte das ja doch eher der Einzelfall sein, würde man das mit Vernunft betrachten. Und doch ist das ein so zeitloses Phänomen. Warum ist das Ihrer Ansicht nach so?
Weil jede Gesellschaft, und wenn sie noch so aufgeklärt und modern ist, im Endeffekt nach ähnlichen Mustern funktioniert. Man könnte ganz banal sagen, nach archaischen Trieben, nach Macht, Reichtum, Geld, Sex. Und die Teilhabe an der Macht ist ungeheuer attraktiv. Also gerade, wenn man sich selbst klein und schwach fühlt. Und das ist ja bei diesem Diederich Hässling der Fall. Der berühmte erste Satz des Romans lautet: Diederich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Und so ein weiches Kind will natürlich hart und stark und männlich sein, will mitspielen und imitiert deswegen bis zur Selbstaufgabe diesen starken, harten Mann, den er da sieht, egal ob es der Vater ist oder der Kaiser. Und er tritt auf alles runter, was ähnlich weich und schwach ist wie er selbst.
Diese Sonderausgabe basiert ja auf der Fassung von 1918. Was sind denn die Unterschiede zu den Vorabdrucken?
Heinrich Mann hat ja den Roman zunächst vorab in einigen Zeitschriften veröffentlichen können, zum Teil. Und da hat er, wie Sie ansprechen, einige Änderungen zu seiner Handschrift vornehmen müssen, auch auf Druck sozusagen der Zeitschriftenherausgeber. Unsere Ausgabe, vor allem Professor Bellmann, zeigt das umfassend, was da geändert wurde. Und es sind vor allem einige kleinere Entschärfungen, die eben auf Druck der Publikationsorgane vorgenommen wurden. Also ein Beispiel, es wird ein Rechtsfall aufgegriffen, der Fall Lück, der sich wirklich 1892 abspielte, der von erschreckender Aktualität ist, weil es nämlich damals darum ging, dass ein Wachposten Lück einen Arbeiter leichtfertig erschoss und danach übrigens eher noch befördert wurde als bestraft wurde. Und man denkt dann natürlich jetzt sofort an den aktuellen Fall George Floyd in den USA. Und Heinrich Mann hat diesen historischen Kriminalfall zum Beispiel in seiner Handschrift sehr, sehr aggressiv auch dem Kaiser zugeschoben, dass der so der geistige Drahtzieher so einer Haltung ist. Und solche Dinge sind etwas abgemildert worden durch den Zeitschriftenvorabdruck, weil die wohl, naja, zu aggressiv kritisch gewesen wären.
Die Kritik am Kaisertum wird ja mehr als deutlich in dem Roman, aber die Sozialdemokratie, die kommt auch nicht so gut davon, in Gestalt nämlich des Maschinenspezialisten in Hässlings Fabrik Napoleon Fischer. Wie hellsichtig war Heinrich Mann da in dieser Hinsicht?
Napoleon Fischer ist zum einen natürlich so ein kleiner Napoleon, der sich zwar für seine Arbeiterkollegen einsetzt, aber im Roman doch auch ein Machtpolitiker ist, der selber ein verkappter Kapitalist ist, der sich sehr stark auch von der Macht korrumpieren lässt. Das ist natürlich ein düsteres Bild der Sozialdemokratie. Allerdings ist es so, dass Heinrich Mann da so generell ein ambivalentes Bild hatte. Also auch in anderen Essays wie dem Essay Reichstag oder dem Essay Kaiserreich und Republik hat er schon sehr wertgeschätzt, was die Sozialdemokratie für die Frage der Arbeiter tut und auch bestimmte politische Ziele der Sozialdemokratie, freiheitliche Ziele, sehr, sehr positiv gesehen. Er hat aber immer auch schon sehr früh gewarnt, eben vor so einer Korrumpierbarkeit sozialdemokratischer Machtpolitiker, eben auch durch den Kapitalismus und durch die Macht. Und das sieht man an Napoleon Fischer, an der Figur. Ich überlasse es jetzt Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, ob das eine luzide Diagnose auch der heutigen SPD-Politiker ist oder ob das im Gegensatz so ist, dass Heinrich Mann da einfach von seiner Herkunft her mehr konservativer Bürger ist, als man das vielleicht auch denken mag.
Da gibt es ja noch eine andere Figur, die sehr hervorsticht, Wolfgang Buck, der als Schauspieler ja dem Publikum den Spiegel vorhält. Er entlarvt Diederich auch, er dringt damit aber nicht durch. Auch das weckt ja so Assoziationen zu aktuellen Diskursen, Warnungen vor rechtem Gedankengut, vor Instrumentalisierung, die nicht gehört werden. Was kann man da von der Figur Buck lernen? Warum scheitert er? Was fehlt ihm da?
Erstmal ist so eine Figur, eine Künstlerfigur, natürlich für Heinrich Mann eine große Hoffnung. Also die Hoffnung, dass sich was ändert, liegt nicht unbedingt bei den Machthabern des Kaiserreichs oder auch bei so Leuten wie Diederich Hässling, bei den Untertanen, sondern die große Hoffnung liegt für Heinrich Mann schon in der Kunst. Also dieser Wolfgang Buck ist Künstler und blickt da stärker durch als andere Figuren. Er erkennt die Machtstrukturen, er erkennt zum Beispiel der repräsentative Typus des Kaiserreichs und vielleicht auch der aktuellen Politik heute ist der Schauspieler, weil das alles eine Riesenshow ist, ein Riesentheater. Also in der Hinsicht ist Wolfgang Buck eine große positive Figur. Die Stärke des Romans ist aber, dass auch solche Figuren kritisch betrachtet werden. Also der Wolfgang Buck ist auch von der Macht korrumpierbar. Der hat auch ein bisschen Hässling in sich. Er ist selbst auf Wirkung bedacht. In einigen Szenen, wo er endlich mal was ändern könnte, wo er aktiv werden könnte, fällt auch er um, ist auch er ein Mitläufer und Untertan. Also das ist auch eine sehr selbstkritische Reflexion über das eigene Frühwerk. Denn der Wolfgang Buck ist so ein bisschen der Dandy des Fonds des Jäckle, der Heinrich Mann auch früher einmal war.
Sie haben ja gerade schon ein paar Parallelen gezogen zu Heinrich Manns Gesamtwerk. An welchen Stellen ist der Untertan dafür repräsentativ?
Er ist ein Meister der Satire, ein sehr kluger Gesellschaftsdiagnostiker, der sich sein Leben lang über Fragen der Macht ausgedrückt hat, künstlerisch. Also das ist das große Lebensthema, immer wieder über Fragen von Macht und Unterwerfung nachzudenken, in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Er ist nicht vom Himmel gefallen als demokratisch, republikanisch, freiheitsdenkender Intellektueller. Er war auch am Anfang konservativer, als man das erahnen mag. Da reibe ich mich auch dran. Aber er hat sehr schnell wirklich zu einem beeindruckenden Kampf für freiheitliches Denken geführt. Und das ist etwas, was ihn lebenslang auch bis ins Exil begleitet hat. Der lehnt sich aus dem Fenster, der fällt auch manchmal raus. Also manche Texte sind auch nicht so gelungen wie der Untertan. Aber dann schreibt er eben wieder Texte wie den Untertan, die wirklich eine brillante Sozialsatire und Psychologie eines bestimmten, noch heute aktuellen Menschentypus sind.
Jetzt sind Sie ja als Heinrich-Mann-Expertin auch Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft. Dieses Jubiläumsjahr ist natürlich jetzt schwierig zu begehen. Ich habe schon gelesen auf Ihrer Homepage, dass die Jahrestagung verschoben wurde auf das kommende Frühjahr, also am Ende dann dieses Jubiläumsjahres steht. Gibt es denn andere Veranstaltungen, die Sie irgendwie in anderem Rahmen planen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir lassen uns das Jubiläumsjahr von Corona nicht ganz verderben. Wir machen Online-Vorträge. Wir haben auch Kooperationen geschlossen zu anderen spannenden literarischen Gesellschaften. Beispielsweise arbeite ich gerade mit der Feuchtwanger Gesellschaft an einer Online-Veranstaltung zu Leon Feuchtwanger und Heinrich Mann. Dann wird dieses Jahr von uns herausgegeben ein Heinrich-Mann-Handbuch erscheinen, das erstmals das Gesamtwerk Heinrich Manns, auch die vielen unbekannten Texte, versucht wirklich einem breiten Lesepublikum verständlich zu vermitteln. Und eine kleine Rundmail im Rahmen der Heinrich-Mann-Gesellschaft, hat jemand neue spannende Ideen zu Heinrich Mann, hat dazu geführt, dass wir innerhalb ganz kurzer Zeit unser Jahrbuch voll haben mit wirklich neuen Aufsätzen zu Heinrich Mann und Quellen. Und das zeigt, dass Heinrich Mann ein Autor ist, der so facettenreich ist, dass man immer wieder neue Dinge entdecken kann und der noch nicht ausgeforscht ist, sondern der immer wieder zu neuen Perspektiven einlädt.
Andrea Bartel war das über Heinrich Mann, der Untertan. Sie hat das Nachwort zur Sonderausgabe verfasst, die gerade bei Reklam erschienen ist. Herausgegeben von Werner Bellmann, Umfang 494 Seiten, Preis 36 €.